Einen Beitritt in den europäischen Wirtschaftsraum hat die Schweiz in einer Abstimmung ja schon abgelehnt, 1992. Die Schweiz ist allerdings von lauter EU-Ländern umgeben, deswegen muss und will man ja auch auf irgendeine Art und Weise mit der EU ins Benehmen kommen, gerade eben was wirtschaftliche Verträge angeht. Man hatte einen Rahmenvertrag auch schon mal ausgearbeitet. Der erste Anlauf für eine Einigung ist dann 2021 gescheitert, aber genau daran knüpft man jetzt an. Es soll quasi so eine Art Rahmenvertrag 2.0 geben. Aber zu welchem Preis, fragt man sich in der Schweiz. Was macht das mit dem Land und mit der Wirtschaft? Und wie weit will man auf die Europäische Union zugehen? Lässt man sich vielleicht über den Tisch ziehen und wacht am Ende über drei Ecken dann doch in der Europäischen Union auf? Das sind so ein bisschen die Fragen, die wir jetzt klären wollen. Und zwar mit dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Freihandelsgerichtshofes, Professor Dr. Karl Baudenbacher. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, weil die Schweiz weder der EU noch dem europäischen Wirtschaftsraum beitreten will, möchte man sich den bilateralen Weg offen halten und den fortsetzen. Können Sie vielleicht ganz kurz umreißen, was soll in diesem Rahmenvertrag denn alles drin sein?
Also dieser Rahmenvertrag ist meines Erachtens, Sie haben es zu Recht gesagt, einfach eine Neuauflage dessen, was man 2021 mal gestoppt hat, angereichert durch ein paar zusätzliche Elemente. Man will also zum Beispiel sagen, nicht nur 5 Verträge, sondern 7 Verträge, die hier drunter fallen. Und dann hat man noch Absichtserklärungen gemacht. Und man hat einen sogenannten neuen Approach gewählt. Ursprünglich dachte man, dass man über alle erfassten Verträge ein Dach spannt. Also ein horizontales Dach, wo diese institutionellen Fragen geregelt werden. Und jetzt will man die institutionellen Fragen in jedem einzelnen Abkommen individuell regeln, angeblich, weil man dann hofft, irgendwelche Ausnahmen zu bekommen von dem, was eben da der Elefant im Raum ist, nämlich die Unterstellung unter den Gerichtshof der Europäischen Union.
Warum hatte man denn damals diesen Rahmenvertrag 2021 gestoppt? Was war der Hauptkritikpunkt dran? Und sehen Sie diesen Kritikpunkt dann als beiseite geräumt und quasi jetzt freie Fahrt für den neuen Rahmenvertrag?
Der Hauptkritikpunkt damals war nicht der EuGH. Damit hatte man sich eigentlich abgefunden. Sondern die Hauptkritikpunkte, das waren materiell-rechtliche Nebenfragen, zum Beispiel, dass die EU den Lohnschutz nicht mehr akzeptieren wollte, den die Schweiz praktiziert. Also wenn ein süddeutscher Handwerker über die Grenze arbeitet, so muss er gewisse Voraussetzungen erfüllen, er muss das im Voraus anmelden, weil die Schweizer Angst haben, dass ihre hohen Löhne unterboten werden. Zweitens war innenpolitisch umstritten, bis zu welchem Grad man die Unionsbürgerrichtlinie übernehmen würde, die also auch ein gewisses Einwandern in die Schweizer Sozialsysteme dann mit sich gebracht hätte. Und drittens war umstritten, ob man die schweizerischen Beihilfen hier unter diesem Vertrag nehmen würde. Aber der Hauptpunkt, nämlich dass eben der Europäische Gerichtshof, der Gerichtshof der EU, also der Gerichtshof der Gegenseite, erhebliche Kompetenzen bekommen sollte, den hatte man schon geschluckt.
Und das sehen Sie jetzt in der neuen Auflage quasi als größten Kritikpunkt. Inwieweit sehen Sie denn da rechtliche Probleme? Was würde denn passieren, wenn die Schweiz Krach, sage ich jetzt mal, mit der Europäischen Union bekommt, rein rechtlich, bezogen auf den EuGH?
Also wenn es einen Konflikt gibt, dann würde pro forma ein Schiedsgericht einberufen. Das wäre was Unabhängiges, 3 Leute. Die Schweiz benennt einen Schiedsrichter, die EU einen und die benennen einen sogenannten Obmann, Chairman. Aber wann immer ein Begriff des EU-Rechts oder ein Begriff aus einem Abkommen, der mit dem EU-Recht inhaltsgleich ist, in Frage gestanden hätte oder in Frage stände, dann müsste dieses Schiedsgericht den Europäischen Gerichtshof um ein verbindliches Urteil ersuchen. Also ist das Schiedsgericht, ich habe das schon immer gesagt, ich habe es auch geschrieben, im Grunde genommen eine Camouflage.
Ein Schiedsgericht, das klingt ja eigentlich erstmal sehr nett und das klingt sehr, ja, auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal. Aber warum lässt man sich denn seitens der Schweiz auf so etwas ein? Ist der Druck der Europäischen Union denn so groß? Ist man in einer so schlechten Verhandlungsposition? Hat man verlernt zu verhandeln? Was steckt Ihrer Meinung nach dahinter, dass man sich selbst, ich will nicht sagen ohne Not, aber man ist ja ein unabhängiges Land, in so eine Situation bringt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und da muss man die Dinge ein bisschen historisch ansehen. Das Ganze ist losgegangen im Jahr 2013. Und damals hat die Europäische Union zu den Schweizern gesagt, ihr müsst einfach ein Gericht haben, weil wir so zu wenig Rechtssicherheit haben. Und da hat die EU der Schweiz gesagt, sie sollen meinen früheren Gerichtshof nehmen, den EFTA-Gerichtshof, den sie als Gerichtshof der Europäischen Freihandelsassoziation bezeichnet haben. Und das wollten die Schweizer nicht, weil die Schweizer im Grunde genommen eben durch die Hintertür in die EU wollen. Zwar nicht das Volk, aber das Außenministerium und die Mehrheit der Regierung. Also es ist ein ganz kompliziertes Spiel, auch ein Spiel, was von Unehrlichkeit und Tricksereien gekennzeichnet ist, das hier seit 2013 gespielt wird. Man sagt am Anfang, ja, die EU plagt uns und die EU zwingt uns und so. Es stimmt nicht. Es war ursprünglich die Schweiz selber, die sich den EuGH gewünscht hat.
Es ist immer wieder interessant zu sehen, dass man betont in der Schweiz, dass diese Abstimmung 1992 ja sich gegen den europäischen Wirtschaftsraum entschieden hat. Und wenn Sie jetzt sagen, das Volk will diesen Zuwachs zur Europäischen Union und zum Wirtschaftsraum nicht, aber die Politiker betreiben es. Das ist ja dann quasi so ein bisschen eine Regierung gegen den eigenen Volkswillen, gegen den man sich jetzt direkt nicht durchsetzen kann, weil die Entscheidung, die steht ja. Aber man versucht es dann quasi immer peu à peu, wenn ich das jetzt mal so interpretiere. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, man versucht so die Hintertür. Ich war, auch jetzt behauptet man zum Beispiel, dieses neue Projekt sei was ganz Neues im Vergleich zu dem, was 2021 abgebrochen wurde. Das stimmt gar nicht. Im Grunde genommen ist das hier eine Mogelpackung, die vorgelegt wird, die man ein bisschen neu mit schönem Glanzpapier gemacht hat. Aber im Grunde genommen ist genau das Gleiche drin wie vorher. Mit dem Unterschied, dass man hofft, dass da und dort, also beim Lohnschutz zum Beispiel oder bei der Unionsbürgerschaftsrichtlinie, das eine oder andere an Konzessionen noch herausschaut. Aber der Grundsatz, dass der EuGH, das Gericht der Gegenseite, das per Definition nicht unabhängig ist, hier das Sagen hat, der bleibt unverändert.
Was würden Sie denn sagen, wen müsste man denn seitens der Schweiz da in das Rennen schicken, der sowohl Geschick als auch das nötige politische Gewicht, aber auch das rhetorische Gewicht irgendwie hat, um vielleicht da doch noch was auf die Seite der Schweiz irgendwie zu ziehen?
Meines Erachtens ist es jetzt schon zu spät für sowas, denn es gibt ja dieses sogenannte Common Understanding vom 15. Dezember letzten Jahres, wo beide Seiten niedergeschrieben haben, worüber sie sich einig sind. Und da haben die Schweizer schon alles aufgegeben, wenn es um den EuGH geht. Die Sache ist gelaufen. Das kann eigentlich nur noch gestoppt werden am Ende, weil ich davon ausgehe, dass das Parlament das ausschlucken wird in einer Volksabstimmung. Da kommen wir dann zu einem ganz heiklen Punkt, weil nämlich sich die Frage stellt, genügt hier ein Mehr der Bevölkerung oder braucht es das doppelte Mehr? Das heißt, sowohl die Bevölkerung als auch die Kantone. Das wäre das sogenannte Ständemehr. Meines Erachtens ist der Fall sonnenklar. Die Schweiz hätte noch nie so einen weitgehenden Vertrag abgeschlossen, der so tief in ihre Souveränität eingreift in der Vergangenheit. Also müsste das dem doppelten Mehr unterstellt werden. Aber ist noch nicht klar. Vielleicht wird da getrickst und vielleicht sagt dann das Parlament, nein, das machen wir nicht. Denn wenn das Ständemehr da auch noch erforderlich ist, dann ist der Vertrag gefährdet. Folglich lassen wir es beim Volksmehr bewenden.
Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, das ist ja noch nicht ganz durch. Man muss ja, glaube ich, erst noch das Ganze in die Kantone geben und danach kommt es tatsächlich erst auch über den Bundesrat. Also ganz durch ist es ja noch nicht. Wie geht es denn weiter? Glauben Sie tatsächlich, dass es zu diesem Vertrag kommt?
Also die Kantone, die sind ohnehin auf Linie. Die haben da so einen Bürokraten, der begeistert ist von diesem Vertrag. Und er hat den Kantonsvertretern, die noch nie viel Ahnung hatten von Europapolitik, die Sache schmackhaft gemacht. Ich gehe davon aus jetzt, dass das durchgeht, dass man jetzt im Verlauf des Sommers so ein bisschen Scheinverhandlungen noch führt. Tatsächlich gibt es ja nicht mehr viel zu verhandeln und dann am Schluss sagt, jetzt haben wir was Wunderbares erreicht und das können wir jetzt auch ins Parlament bringen. Im Parlament wird das wahrscheinlich auch durchgehen und dann wird es zu dieser Volksabstimmung kommen, eben mit der Frage, genügt ein Volksmehr oder braucht das doppelte Mehr? Und dann werden wir sehen, wie das ausgeht.
Was sind denn ansonsten außer dem EuGH, was das Schwerwiegendste rein rechtlich gesehen ist, was sind sonst noch Knackpunkte, die Sie zum Beispiel persönlich an diesem Rahmenvertrag zu beanstanden hätten?
Es wird halt nicht die Wahrheit gesagt. Das ist enttäuschend, dass die Regierung hier mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten operiert, aber das haben sie seit 10 Jahren gemacht und davon gehen sie auch nicht weg. Aber zum Beispiel wird gesagt, dieses Modell hier, das ist ein Zweipfeilermodell. Wir haben die Schweiz als Pfeiler, wir haben die EU als Pfeiler und jeder Pfeiler überwacht sich selbst. Stimmt nicht, denn die Europäische Kommission kann die Schweiz jederzeit vor dieses Schiedsgericht ziehen und von dort dann zum EuGH. Folglich ist die Europäische Kommission die faktische Überwacherin der Schweiz. Also ist gar kein Zweipfeilermodell. Das ist ein anderer Kritikpunkt.
Würden Sie denn sagen, dass irgendetwas an diesem Rahmenvertrag oder an diesem neu aufgesetzten Vertrag für die Schweiz positiv ist? Also nicht nur, was man jemandem vorne rum irgendwie verkaufen möchte, sondern irgendetwas, was dabei herausspringt. Denn es ist ja ein bilateraler Vertrag mit der Europäischen Union. Das bedeutet, dass auch die irgendwie vielleicht irgendwo Zugeständnisse hätten machen müssen. Also irgendwas springt da für die Schweiz vielleicht doch bei raus.
Ja, die Europäische Union mag eigentlich den Begriff bilateral gar nicht mehr. Und er passt auch nicht mehr. Denn angesichts der Einseitigkeit des Institutionengefüges wäre es ja ein unilateraler Vertrag. Aber für die Schweiz natürlich, was rausschaut, ist der ungehinderte Zugang zum Binnenmarkt in den geregelten Bereichen. Das ist klar, die Schweiz hätte den privilegierten Zugang zum Binnenmarkt, so wie die EU-Mitgliedstaaten selbst und wie die EWRF da stehen. Und deswegen drängt auch die Maschinenindustrie auf diesen Vertrag und es drängt vor allem auch die Pharmaindustrie auf diesen Vertrag. Die kümmern sich nicht so sehr um Gerichte und so weiter. Die sind es gewöhnt, auch vor internationale Gerichte zu gehen. Da mischen sie ein bisschen die Verfahrensarten durcheinander. Dann haben sie irgendwo noch einen im Vorstand, der vor 50 Jahren studiert hat, der sagt, ach, ich bin auch Jurist. Das macht mir keine Angst. Da sagen wir ja.
Bern und Brüssel wollen die Verhandlungen für den EU-Rahmenvertrag im Frühling dieses Jahres aufnehmen und vor Ende des Jahres abschließen. Der Bundesrat will Ende Februar oder Anfang März entscheiden, wie es dann weitergeht. Darüber sprach ich mit dem ehemaligen Präsidenten des EFTA-Gerichtes, Professor Dr. Karl Baudenbacher. Herr Baudenbacher, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen.
Hat mich gefreut, mit Ihnen zu sprechen.